Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands und vielleicht heute ja auch zur chaotischsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Warum? Naja, hören Sie selbst gleich. Erstmal herzlich willkommen. Hallo Rebecca Piron, grüß dich.
Hallo.
Tja, heute gibt es den dritten Teil unserer Podcast-Reihe Kommunalwahlen, das Fundament der Demokratie. Im ersten Teil, da haben wie immer Rebecca und ich diskutiert als ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands unter sich. Diese Fraktion, eben Rebecca und ich, oder wie ich immer sage, zwei Persönlichkeiten, drei Meinungen. Und darum sortieren wir dann im zweiten Teil das Ganze auch immer, diese ganzen Ideen, die wir dann haben mit unserem sachkundigen Einwohner. Das war in dieser Ausgabe Tobias Kascher, junger Bürgermeister aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Und heute, ja, heute erleben Sie nun den dritten Teil und mit etwas Glück oder Pech auch vielleicht die bisher chaotischste Fraktionsgemeinschaft. Wir haben es nämlich tatsächlich nicht geschafft, alle drei Fraktionen irgendwie zu einem Termin zusammenzuholen. Also machen wir aus der Not heute eine Tugend. Und dieser Podcast hat praktisch in sich zwei Teile. Gleich im zweiten Teil, da sprechen wir mit einem Bürgermeister aus Baden-Württemberg. Es klingt so ein bisschen wie ein Bürgermeister der Widersprüche. Er hat MFI-TV gegründet, findet aber digitale Ratssitzungen einfach nur schrecklich. Im wahren Leben ist er großer Fan von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und hat als Bürgermeister zum Beispiel selber Elternzeit genommen gegen viele Widerstände. Aber naja, dazu gleich mehr. Auf jeden Fall eine spannende Diskussion vorab. Da konfrontieren wir unsere beiden Gäste im ersten Teil schon mit seinen Thesen. Rebecca, im ersten Teil, ich fasse das mal zusammen, da sprechen wir mit Mr. Wahl-O-Mat versus Mrs. Party Joke oder so ähnlich. Stellst du uns bitte die Gäste mal vor.
Ja, genau, so sieht's aus. Wir haben heute zwei Gäste bei uns. Das ist einmal Elisa Diekmann. Sie ist seit 2020 Bürgermeisterin von Coesfeld in NRW. Als sie gewählt wurde, war sie 34 Jahre alt, also verhältnismäßig sehr jung für eine Bürgermeisterin. Sie hat Publizistik studiert und als Journalistin und in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Nächstes Jahr wird sie wieder zur Wahl antreten, hat aber zu ihrer ersten Kandidatur gesagt, sie sei anfangs ein Partyjoke gewesen. Herzlich willkommen, Frau Diekmann.
Vielen Dank, hallo.
Grüße Sie.
Und unser zweiter Gast heute ist Stefan Marschall. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort forscht er zum politischen System in Deutschland. Unter anderem geht es darum, wie die Digitalisierung, die Demokratie, die politische Beteiligung und auch die Öffentlichkeit verändert. Er ist Leiter der Wahl-O-Mat-Forschung und Mitglied einer Forschungsgruppe, die sich mit der Entscheidungsfindung mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Außerdem hat er auch einen Podcast mit Studierenden namens Drittstimme. Herzlich willkommen, Herr Marschall.
Ja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Frau Diekmann, ich beginne mal mit Ihnen. Ich hatte eine meiner ersten beruflichen Stationen im Münsterland, Ende der 90er Jahre. Coesfeld, das muss man vielleicht dazu sagen, liegt so zwischen dem nördlichen Ruhrgebiet Recklinghausen und der großen Stadt Münster. Und mein damaliger Chefredakteur hatte damals zu mir gesagt, dass hier alles CDU regiert ist, das ist ein Naturgesetz. Sämtliche Stadträte mit absoluter Mehrheit, die Bürgermeister waren alle mit CDU-Mehrheit. Ich habe 99 den Kreis Coesfeld verlassen. Bis zum Jahr 2020 muss eine Menge passiert sein. Oder anders gefragt, wie haben Sie die Naturgesetze eigentlich außer Kraft gesetzt?
Das ist die Frage, ob ich wirklich Naturgesetze außer Kraft gesetzt habe oder ob das einfach ein ganz klares Ergebnis einfach der Beteiligung hier vor Ort in der Vergangenheit war. Es war einfach so, auch sehr katholisch geprägt, unser Ort, dass die CDU einfach alle gesellschaftlichen Schichten durchdrungen hat, überall irgendwie jemand mit dabei hatte. In jedem Verein, in jedem Schützenverein war eben auch ein CDU-Mensch vor Ort. und nimmt natürlich dann auch ganz stark in der politischen Meinungsfindung eine Rolle ein. Und das ist dann vielleicht ein Naturgesetz, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also ich finde das wichtig, und das war dann eben auch mein Part, auch andere Menschen zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht eine andere politische Prägung haben, und dann rauszufinden, nee, wir sind eigentlich gar nicht alle CDU. Wir haben das immer nur geglaubt, weil es immer so war. Und das dann rauszufinden, war vielleicht auch eine spannende Erkenntnis.
Womit wir auch so ein bisschen beim Wandel in der Demokratie wären, Herr Marschall, der Weg, den Frau Diekmann gegangen ist ins Bürgermeisterinnenamt, würden Sie sagen, das ist inzwischen Alltag oder bleibt das im Moment noch die Ausnahme?
Naja gut, der Alltag ist eigentlich, dass man für ein Bürgermeisteramt oder Bürgermeisterinnenamt eine Parteizugehörigkeit am besten natürlich die hat, die in dem jeweiligen kommunalen Bereich da die dominierende ist. Das ist eigentlich der übliche Weg, in diese Ämter zu kommen, und das ist immer auch noch der dominante Weg. Aber es gibt tatsächlich zunehmend, vielleicht könnte man durchaus sagen, Fälle, in denen es gelingt, für parteilose Bewerberinnen und Bewerber dann einzusteigen in ein solches Rennen. Das setzt eine bestimmte Situation voraus. Aus vor Ort, die es nicht überall immer gibt. Aber wenn dann dieses Fenster der Gelegenheit da ist, dann kann das durchaus auch gelingen. Und wir haben eine ganze Reihe von Fällen, wo jetzt parteilose Bewerberinnen und Bewerber erfolgreich waren. Also das ist durchaus etwas, was man beobachten kann. Aber es bleibt dabei, die Parteien spielen immer noch eine zentrale, dominante Rolle auf der kommunalen Ebene. Und das wird auch wahrscheinlich eine Zeit lang noch so bleiben.
Frau Diekmann hat eben so schön gesprochen davon, Menschen einzubinden aus allen Schichten. So haben Sie das, glaube ich, etwa formuliert. Stichwort politische Beteiligung. Ehrlich, wenn ich bei mir im Stadtrat hier in Brandenburg mal auf die Zuschauerbänke schaue, irgendwie sitzen da immer die gleichen, ne? Ist Kommunalpolitik wirklich nur was für die wenigen, oder machen Sie uns Hoffnung und sagen, nein, das lässt sich auch durchbrechen, ich muss Sie nur richtig ansprechen? Wenn ja, wie?
Kommunalpolitik ist ja für alle, weil das, was entschieden wird, ist das, was unser aller Leben beeinflusst. Es ist nur die Frage, ist die Besuchertribüne in den Sitzungen etwas für alle? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Zum einen, weil die Menschen gar nicht wissen, dass diese Termine stattfinden, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was auf der Tagesordnung steht und was das vielleicht dann auch für mich persönlich bedeutet. Also da diese Transparenz, was wird da eigentlich gerade entschieden und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen auf mein persönliches Leben, ist gar nicht so klar. Und viele wissen einfach auch gar nicht, dass man da mitmachen kann, dass man sich auch irgendwie im Entscheidungsprozess noch einbringen kann, dass es häufig auch eine öffentliche Beteiligung nochmal gibt, wo ich auch meine Stellungnahmen eingeben kann. Das ist vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht bekannt, und deswegen sind sie dann auch nicht in den Sitzungen dabei. Und in vielen Kommunen, Städten und Gemeinden gibt es neben diesen Ausschüssen auch keine weitere Möglichkeit, sich einzubringen. Und dann ist man einfach außen vor und muss die Verantwortung komplett übertragen an die gewählten Ratsmitglieder. Das ist auch so vorgesehen ja eigentlich. Es ist nur die Frage, schaffen die Ratsmitglieder das wirklich, ihre Verantwortung wahrzunehmen, wenn sie selbst neben diesen ganzen ehrenamtlichen Zeiten, die sie ja einbringen, um die Vorlagen zu erarbeiten, sich auf den Weg zu machen, nebenbei eigentlich noch die Verantwortung übernehmen müssten, das rückzukoppeln in der Bevölkerung. Das ist, glaube ich, ehrenamtlich so gar nicht leistbar.
Soweit ich weiß, ist es ja in Coesfeld aber so, dass Sie schon einiges versucht haben, viele Menschen an der mit zu beteiligen. Was ist denn da bisher schon so versucht worden, und was würden Sie sagen, wie erfolgreich das bisher war?
Also das Schönste ist tatsächlich, dass wir jetzt ja drei Anläufe hatten, ein Rats-TV einzuleiten, einzuführen. Schon mit der Prämisse, nein, wir wollen nichts speichern, liebe Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie viral geht mit euren Sätzen, die ihr manchmal einbringt, sondern wir übertragen nur live, auch wenn ihr möchtet, nur einen gewissen Kameraausschnitt, dass man euch nicht genau sehen kann, kann dadurch aber auch den Menschen irgendwie vom Sofa aus ermöglichen, mal reinzuschauen und mitzumachen. Das war total schwierig. Wir haben jetzt letztendlich durch einen spannenden Zufall nur den Haupt- und Finanzausschuss, den wir übertragen dürfen, weil bei der Abstimmung für die Ratssitzung eine Person auf der Toilette war. Ja, da hatten wir keine Mehrheit mehr, deswegen übertragen wir jetzt nur den Haupt- und Finanzausschuss, und das ist Kommunalpolitik. Und da aber die große Herausforderung, dass die CDU jedes Mal vorher sagt, und ich möchte nicht bei sein, also bitte Sitzordnung verändern, dass wir nicht übertragen werden, wir auch bitte unseren Stellungnahmen nicht mit einbringen, rufen, sodass nur alle anderen übertragen werden. Das ist jetzt gerade ganz neu. Das freut uns, so ein erster Schritt, vielleicht auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, um dann im nächsten Schritt vielleicht noch ein bisschen weiterzukommen. Das ist das, was wir in der Politik gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und das war und ist sehr, sehr mühsam. Und das, was wir als Stadtverwaltung und ich als als Bürgermeisterin auf den Weg gebracht habe, ist natürlich dann sehr viel mehr. Also da können wir ja selbst bestimmen, was wir wollen. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eben Beteiligung, Transparenz, Kommunikation ganz oben aufzuhängen. Und dazu gehört eben ein Stadtdialog, der jeden ersten Mittwoch im Monat stattfindet, der offen eingeladen ist, wo es einen Austausch zwischen Bürgerschaft, gerne auch Politik und Verwaltung gibt zu allen Themen, die auch so ein bisschen eine Ideenschmiede sein kann, wo man Projekte gemeinsam auch in einen gewissen Reifeprozess bringen, um die dann auch in die Umsetzung zu tragen. Wir haben mit Jugendlichen ein Kleinstadtkartell ins Leben gerufen. Das ist unsere Jugendbeteiligung, wo wir so ein Festival gemacht haben, wo sich jetzt einzelne Kartelle gebildet haben, die Dinge erarbeiten und dann auch in die Politik tragen werden. Ich habe mein Format auf dem Kaffee mit Elisa einmal im Monat, auch in Präsenz und auch in digital, immer wieder Wochenzusammenschnitte, was so eine Bürgermeisterin vor Ort tut. Und eigentlich bei fast allen politischen Themen, die wir erarbeiten, zig Vor-Ort-Termine und Einzelgespräche, um natürlich möglichst viele Stimmen reinzuholen und dann auch die politische Abstimmung wirklich so zu machen, dass die Ratsmitglieder ganz, ganz informiert auch tatsächlich entscheiden können. Und das haben wir als Verwaltung, das habe ich als Bürgermeisterin zur Verantwortung gemacht, das so zur Verfügung zu stellen, dass eigentlich die Stadtgemeinschaft schon wieder gespiegelt wurde. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, aber da haben wir ganz viel auf den Weg gebracht.
Das klingt wirklich in einer ganzen Menge, Herr Marschall. Ist das etwas, was Sie in vielen Kommunen mittlerweile erleben? Oder würden Sie sagen, da ist Coesfeld jetzt eher mit so vielen, doch sehr verschiedenen Beteiligungsformaten eine Ausnahme? Wie würden Sie das einordnen?
Ja gut, also Beteiligungsformate oder Beteiligung gibt es natürlich in vielen Kommunen die Möglichkeit. Und man versucht mittlerweile natürlich durchaus und fast schon überall mit anderen Kommunikationsformen dann auch rauszugehen als die es vielleicht vor 20 Jahren mal gegeben hat. Also das scheint mir auch ein ganz zentraler Ansatzpunkt zu sein, Menschen einzubinden und Menschen zu erreichen, zu versuchen. Und zwar in denen, dort, wo sie sind, also wie man so schön sagt, dort abzuholen, wo sie stehen. Und das ist in kommunalen Strukturen ja manchmal noch ein bisschen leichter. Jetzt würde ich aber mal sagen, dass wir vielleicht mit Coesfeld auch noch einen besonderen Fall haben, wo es vielleicht ohnehin eine relativ hohe Bereitschaft gibt, sich einzubringen. Ich habe mir mal die Wahlbeteiligung angeschaut zur Kommunalwahl 2020 und da war Coesfeld der Landkreis Coesfeld war auf Platz 2 in NRW mit einer wirklich doch spektakulären Wahlbeteiligung, wenn man den Landesdurchschnitt sich anschaut. Und vielleicht ist deswegen Coesfeld nochmal ein anderes Pflaster, sage ich jetzt einfach mal auch in Richtung von Frau Dieckmann, als das vielleicht andere Kommunen darstellen, wie beispielsweise Duisburg, wo wir nur eine Wahlbeteiligung hatten, die deutlich geringer war, bei 39% lag, die bei Coesfeld war sie 62%. Also es zeigt auch schon, dass es unterschiedliche, auch soziale, gesellschaftliche Strukturen gibt, auf die man zurückgreifen kann in den verschiedenen kommunalen Einheiten. Und das gibt andere Möglichkeiten, vielleicht viel mehr Möglichkeiten in Coesfeld, als die in Duisburg gibt. Also dass wir, sagen wir mal so, in Duisburg deutlich schwieriger, das zu machen, was sie in Coesfeld machen. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht irgendwo machen sollte, wo es auch leicht ist oder leichter ist. Aber diese Bemühungen gibt es durchaus und ich glaube, das ist auch durchaus erkannt worden, dass hier Probleme sind, auch was die Beteiligung von Menschen angeht, insbesondere bestimmter Gruppen, gesellschaftlicher Gruppen, die angesprochen werden müssen. Und das ist erkannt, das Problem wird auch angegangen, wie gesagt, kommunikativ mit Beteiligungsmöglichkeiten, ist aber nicht überall leicht zu lösen. Und ich denke, wenn wir uns auch die ostdeutschen Kommunen anschauen, haben wir da noch eine ganz andere Herausforderung, was Beteiligung und Kommunikation angeht. Also da muss man noch mal ein bisschen differenzieren.
Einbinden, das machen Sie ja auch letztendlich über den Wahl-O-Mat. Sie sind ja Leiter auch dieser Wahl-O-Mat-Forschung. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass sich auch da Fragen ganz häufig nur auf ein Ja oder ein Nein letztendlich fokussieren lassen. Und genau dieses, ich kann es nicht immer alles sofort mit Ja und Nein beantworten, ist ja ein Problem der Kommunalpolitik, das auch viele wahrscheinlich dazu führt zu sagen, wende ich mich von ab, ist mir alles zu schwierig geworden. Wie schaffen Sie es, Herr Marschall, dass sich Menschen ausführlicher und inhaltlich eben tiefer mit kommunalpolitischen Fragen auch über einen solchen Wahl-O-Mat letztendlich damit beschäftigen?
Ja, also unsere Forschung dazu zeigt, dass das geht. Und nebenbei, wir haben auch mal einen Lokalomat in mehreren Gemeindekommunen angeboten. Das haben wir quasi, dieses Tool gibt es ja eigentlich auf der Landesebene und auf der Bundesebene. Jetzt wird es wieder zur Europawahl gestartet. Auf der lokalen Ebene ist es noch nicht so etabliert und wir haben den sogenannten Lokalomat dann entwickelt und haben gesagt, wir probieren das mal aus, ob das auch auf der kommunalen Ebene geht. Und haben das in einigen Gemeinden ausprobiert. Und das funktioniert da auch. Und Und die Idee ist, mit so einem Tool erstmal einen Einstieg zu finden in die Politik. Kein Ausstieg. Also es geht nicht darum, dass die Leute das machen und dann haben sie irgendwie eine Partei angezeigt bekommen, die sie dann wählen sollen oder irgendwas und das war's dann. Das ist ja nicht die Idee dieses Tools. Das Tool ist dazu da, erstmal einzuführen in bestimmte Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, vielleicht deutlich zu machen, wo die Parteien stehen, wo steht meine Partei, von der ich vermute, dass ich sie eigentlich kenne, wo stehen andere Parteien. Das sind Fragen, die ein solches Tool auch beantworten möchte. Und das gelingt uns eigentlich ganz gut. Also es ist ein relativ guter Einstieg in die Politik, der Beschäftigung mit Politik. Und das funktioniert auch auf kommunaler Ebene. Ich meine, letzten Endes gibt es dort auch Ja- oder Nein-Fragen. Natürlich kann man jede Frage und PolitikerInnen neigen dazu, sehr komplex immer versuchen zu beantworten, zu sagen, wenn, dann, ja und überhaupt. Mit vielen Nebensätzen. Aber manchmal muss man auch einfach mal fragen, soll die Umgehungsstraße gebaut werden, ja oder nein? Und dann natürlich gibt es viele Argumente dafür und Bedenken und Ähnliches. Aber man kann auch durchaus mal Ja oder Nein sagen. Und wenn Sie einen Bürgerentscheid haben, dann haben Sie ja auch eine Ja-Nein-Situation. Da müssen Sie auch Ja oder Nein sagen. Da können Sie nicht sagen Ja, aber und dann Text drunter schreiben, sondern da haben Sie genau dieselbe Herausforderung. Also ich glaube, es ist möglich. Es ist allerdings nicht ganz leicht immer. Und es ist für die Parteien teilweise schwieriger, damit umzugehen als für die BürgerInnen. Und man kann aber das wirklich auch mehr verstehen als ein Einstieg in die Beschäftigung, Auseinandersetzung mit politischen Fragen.
Jetzt haben wir einiges gesagt zur Bürgerbeteiligung und auch zum Gang zur Wahlurne. Was ja jetzt im Vorfeld der Kommunalwahlen aber auch sehr deutlich geworden ist, dass immer weniger Leute sich tatsächlich aufstellen lassen für die Kommunalwahl. Was kann man denn da tun? Wie kriegt man mehr Leute dazu zu kandidieren? Und kann da vielleicht, Herr Marschall, auch die Digitalisierung was tun, so im Sinne von hybride digitale Ratssitzungen vielleicht?
Ja, ich glaube, was wir haben, ist ein doppeltes Problem. Zum einen erstmal überhaupt Kandidierende zu finden und dann Kandidierende, die aus bestimmten Gruppen kommen. Also was wir sehen, ist ja, dass bestimmte Personengruppen unterrepräsentiert sind, gerade im Bereich jetzt auch schon der Ämter, aber auch der Kandidierenden sehen wir das immer wieder. Ich meine, das fängt ja schon an bei der Frage des Alters. Also wie alt sind die Kandidierenden oder sind diejenigen, die jetzt zurzeit einfach mal diese Ämter schon haben? Wenn Sie sich anschauen, wie die Altersverteilung bei den Bürgermeistern in Deutschland ist, dann haben sie einfach da auch einen sehr hohen Altersdurchschnitt. Dann bei der Frage der Vertretung der Frauen ist auf der kommunalen Ebene ein ganz großes Problem. Größer noch als auf den anderen politischen Ebenen. Es sind weniger als 10% der Bürgermeister in Positionen von Frauen besetzt. Also das zeigt schon, dass da auch einfach da was fehlt. Und dann haben wir zunehmend natürlich eine Diskussion darüber, inwieweit auch Menschen mit Migrationshintergrund in solche Ämter hineinkommen, dafür kandidieren und dann auch gewählt werden. Und da gibt es auch entsprechend erstmal ein großes Defizit von den, ich glaube, es sind um die 330 Oberbürgermeisterpositionen in Deutschland, ist eine Handvoll von Mitpersonen mit Migrationshintergrund besetzt. Das heißt, da sind wir natürlich schon bei denen, die gewählt worden sind, ist mir schon klar. Ne? Also es kommt ja erstmal darauf an, wer kandidiert dafür. Und da ist es halt so, dass wir hier so ein bisschen Verzerrungen sehen, die wir auch innerhalb der Parteienmitgliedschaften sehen. Und das ist ja genau der Punkt. Viele, die kandidieren, kommen ja über die Parteien in diese Kandidaturen hinein. Und wenn sie in den Parteien schon solche Defizite haben, eine Unterrepräsentation von Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund, von jungen Menschen, dann spiegelt sich das auch wiederum in der Lage der Kandidaten, Kandidatinnen für solche Ämter. Und ich glaube, das geht ja Hand in Hand, diese quantitative und qualitative Seite. Wenn wir also da mehr Menschen auch aus diesen Gruppen begeistern könnten für diese Tätigkeit, dann hätte man ja schon viel gewonnen, denn dann hätte man erstmal dieses Missverhältnis etwas aufgehoben und gleichzeitig auch neue Menschen für diesen Bereich gewonnen. Dass es zunehmend schwierig ist und wird, können wir ganz gleich nochmal ein bisschen genauer thematisieren, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich auch die Kommunikationskultur geändert hat, auch auf der kommunalen Ebene und dass es auch doch zunehmend so ist, dass viele sich von Hass und Hetze auch abgeschreckt fühlen, die man in solchen Ämtern, in solchen Situationen auch erleben kann.
Ein breites Feld. Jetzt darf Frau Diekmann noch mein Weltbild ins Wanken bringen. Ich habe im ersten Teil behauptet, Politik, gerade Kommunalpolitik, lebt von Vorbildern. Das müsste ja für Coesfeld heißen, dass es sehr viel mehr junge weibliche Kandidaten für den nächsten Stadtrat bereits gibt, als das vor 5 Jahren bei Ihrem Erstantritt noch der Fall war. Ist das wirklich so? Merken Sie, dass Sie da ein Vorbild sind, dass Sie andere junge Menschen, insbesondere vielleicht auch Frauen, mitziehen können? Und gleich hinten dran vielleicht auch die Frage, spielt dabei das Thema Digitalisierung auch eine Rolle? Gerade bei jungen Menschen denke ich an dieses Thema. Oder würden Sie sagen, das ist bei uns zumindest eher zu vernachlässigen?
Ja, das Weltbild kann ich jetzt leider noch nicht zum Wanken bringen, was jetzt unseren Stadtrat anbetrifft. Allerdings haben wir auch noch ein bisschen Zeit bis zur Kommunalwahl 25 und ich rufe immer wieder hier auch aktiv auf, ne? Meldet euch, wenn ich unterstützen kann. Ich wünsche mir eigentlich ganz, ganz viele, auch die sich als Bürgermeisterin, Bürgermeister zur Wahl stellen, auch gegen mich. Ne? Das muss Demokratie eigentlich abbilden, dass wir eine richtige Wahl haben und ich würde mir wünschen, dass ganz viele bunte Gruppen einfach auch sich zur Verfügung stellen für die Arbeit im Stadtrat. Das spüre ich hier vor Ort jetzt gerade noch nicht so sehr. Was ich aber schon spüre, ist, dass bundesweit sich viele Frauen, junge Frauen, Frauen mit Kindern bei mir melden und sagen, ich habe gesehen, du hast das geschafft, wie geht das eigentlich? Ich unterstütze ja jetzt auch bei Joint Politics in Berlin, das ist ein politisches Startup, was hilft, politische Talente in Ämter zu bringen. Bin da als Fellow unterwegs und ich hatte allein in diesem Jahr, jetzt ist Ende März, 6 Interessierte, die Bürgermeisterinnen werden wollen, mit denen ich dann über WhatsApp nächtliche Telefonate ermutige, den Weg zu gehen und auch aufzeige, dass es geht und wie es geht. Insofern spüre ich schon, dass das dann eine Art Vorbild sein kann, dass andere einfach sehen, da gibt es jemanden, die hat das schon gemacht, das muss ja irgendwie gehen und sich dann natürlich interessiert zeigen. Und da freue ich mich sehr, wenn ich da die Möglichkeit geben kann, hinter die Kulissen blicken zu lassen und vor allen Dingen deutlich zu machen, ja, all das, warum es nicht interessant ist oder attraktiv ist für viele junge Frauen, in so ein Amt zu gehen, das kann man ja verändern, wenn man im Amt ist. Also das überhaupt aufzuzeigen, ihr findet es nicht spannend, weil es vielleicht auch nicht spannend ist, aber ihr habt die Möglichkeit, in dem Amt heraus zu bestimmen, wie es dann funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so eine Ermächtigung, was viele noch gar nicht so wussten. Ach so, ich bin dann die Chefin, ich kann dann in der Stadtverwaltung, ich kann auch mit der Politik da schon auch Vorgaben machen. Genial, dann mache ich es einfach so, wie es für mich auch mitpasst und das könnte dann gelingen. Das ist schon eine tolle Erkenntnis, die, glaube ich, viele auch nochmal ermutigt. Und dazu gehört natürlich dann auch Digitalisierung, weil natürlich kann ich sagen, wie ich jetzt gerade hier, alle 14 Tage bin ich nachmittags im Homeoffice, weil da versuche ich meine Kinder auch unter den Hut zu bringen. Und dann wissen das auch alle in der Stadtgesellschaft, das ist wieder die ungerade Woche. Wenn ich mit der persönlich sprechen möchte, dann versuche ich doch einen Termin in der anderen Woche zu kriegen. Und die Menschen hier auch mit in den Termin aufpassen, sie wollen doch gleich bestimmt ihre Kinder abholen. Dann kommen wir doch jetzt besser zum Schluss. Also das irgendwie deutlich zu machen, aber auch zu transportieren, das hilft schon, damit es gelingen kann. Und dann aus dem Homeoffice eben auch alles digital zu machen, auch als Bürgermeisterin geht, auch Fraktionssitzungen digital zu begleiten, von zu Hause nebenbei das stillende Kind irgendwie was in den Schlaf begleitet wird. Das geht alles, auch in der Kommunalpolitik. Und dafür braucht es aber ganz viele Menschen, die das mal zeigen, dass es geht. Und dann wird das Ganze vielleicht auch mal um 5 Minuten unterbrochen, weil gerade irgendwie ein Drama im Hintergrund stattfindet. Und das ist dann auch menschlich und normal. So wünschen wir uns das, deswegen müssen wir das auch einfordern. Da ist Digitalisierung natürlich ein Schlüssel, auch einfach in diesem zeitlichen Aufwand, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, Hintergründe zu erklären. Das kann ich auch machen, während ich meine Kartoffeln schnibbel für irgendwie Kartoffelgratin und dann bin ich irgendwie live dabei und erkläre so ein bisschen unsere Verkehrspolitik. Das kann man auch kombinieren und das würde ohne Digitalisierung deutlich mehr Zeit kosten.
Verkehr und Kartoffel, das war ein positives Statement zum Schluss, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Deswegen sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Halbzeit unserer überfraktionellen Runde. Jetzt geht's weiter im zweiten Teil mit Ferdinand Truffner, Bürgermeister der Gemeinde Empfingen. Ich bin mir sicher, auch das ist was für Sie. Danke Ihnen beiden. Tschüss. Ich begrüße Ferdinand Truffner. Er ist seit 2018 Bürgermeister von Empfingen, gut 4000 Einwohnergemeinde im Nordschwarzwald, übrigens einer schuldenfreien Gemeinde, so wollte ich sagen. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch zum Schuldenfreisein. Da haben nämlich recht wenige Gemeinden davon. Sie haben ja mit EmphiTV einen ja ganz eigenen Weg in die Wohnzimmer der Empfinger gefunden. Vielleicht beginnen wir damit mal. Erzählen Sie mir ganz kurz, was ist eigentlich EmphiTV?
Ja, auch herzlich willkommen oder herzlichen Dank für dieses Format. Ich freue mich, dass man mal über so Wege sich austauscht über verschiedene Projekte. Und seit 2018 bin ich Bürgermeister und mein Amtsvorgänger war über 32 Jahre Bürgermeister und hat natürlich ist einer anderen Generation entstiegen, die jetzt nicht so digital affin ist. Und es war dann immer die Frage, wie erreichen wir die jüngere Generation? Also die Social-Media-Generation. Und da war für mich klar, dass dann Facebook und Instagram dazugehört, aber auch Videos. Und wir haben dann einfach gesagt, ja, wir haben so viele kommunale Themen, die man einfach den Bürgern nahebringen möchte. Und das klassische Mitteilungsblatt wird nicht immer gelesen. Und manche Projekte kann man auch nicht so einfach darstellen. Dann habe ich gesagt, also machen wir einen eigenen YouTube-Kanal. Und das war dann noch vor Corona, haben wir den YouTube-Kanal MFI-TV ins Leben gerufen und dort erkläre ich dann die ein oder anderen kommunalpolitischen Projekte auf Schwäbisch mit Fehlern und dann natürlich, ja, so wie man halt das dann darstellt, in einfachen Worten und in wenigen Minuten.
In einfachen Worten, aber in schwäbischer Sprache. Ich muss gestehen, ich musste sehr genau zuhören, aber tatsächlich in der Region funktioniert das natürlich sehr gut.
Genau, also das gehört einfach dazu, dass man dann einfach das so spricht, wie man dann auch hier im Rathaus agiert und das wäre komisch, wenn ich dann auf einmal Hochdeutsch rede.
Jetzt bei der Erfahrung, die Sie da bisher mitgemacht haben, sind es dann auch die jüngeren Leute, die Sie hauptsächlich erreichen damit oder was sind so die Rückmeldungen, die Sie bekommen?
Also ich kriege viel Rückmeldung von Älteren, von Senioren, die dann einfach die Folgen anschauen. Also man erreicht damit eigentlich die ganze Bandbreite. Mit den Videos natürlich die Jüngere, die sich das dann anschauen, aber auch die ältere Generation schaut sich diese Videos an. Und das ist dann faszinierend, wenn man dann drauf angesprochen wird.
Wir wollen ja heute über die Kommunalwahlen reden. In Baden-Württemberg sind ja auch Kommunalwahlen dieses Jahr. 2,5 Monate ungefähr noch, bis bei Ihnen dann auch ein neuer Gemeinderat gewählt wird, mit dem Sie zusammenarbeiten werden. Wie sieht es denn da aus? Sind Ihre Kollegen da auch so Social Media affin? Wie erreichen die Empfinger in Ihrem Wahlkampf?
Also das muss ich ehrlich sagen, so verrückt in den Social Media, wie ich unterwegs bin, sind sie nicht im Gemeinderat. Aber da ist ja dann wirklich die Persönlichkeitswahl. Und in Empfingen, wir sind noch ländlich strukturiert, auch wenn wir nah am Ballungsgebiet Stuttgart liegen. Aber bei uns sind die Personen dann schon im Ort bekannt, die sich zur Wahl stellen. Da braucht man dann weniger die Social Media in Angriff zu nehmen, sondern da geht es eher darum, der persönliche Kontakt. Und das ist gerade das Wichtige.
Wenn Sie sagen, die Personen sind bekannt, sind es denn von den Kandidaten her, sagen Sie, das ist immer noch sehr viel oder nimmt das auch bei Ihnen, wie wir in vielen Regionen merken, ab, dass es eher schwierig wird, genügend Kandidaten für den Gemeinderat zu finden?
Also wir haben aktuell, es sind 3 Wahllisten im Gemeinderat vertreten und bei der Kommunalwahl werden 2 Wahllisten antreten. Sie tun sich schon schwer, genügend Kandidaten zu finden. Also das nimmt immer, also es wartet immer diejenige angesprochen, die sowieso schon ehrenamtlich sehr viel machen und in den Vereinen aktiv sind. Die tun sich schwer, dann nochmal für ein Amt zu kandidieren. Man muss ja davon ausgehen, dass man gewählt wird. Man tritt ja nicht zur Wahl an und sagt, ich stehe mal auf der Liste, sondern ich muss ja davon ausgehen, dass ich dann auch gewählt wird und dann dieses Mandat dann auch annehmen muss.
Wähler droht mit Kreuzchen. Woran machen Sie oder wie? Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dieses Interesse? Sie sagen, zum einen sind da ganz viele, die schon ganz viele Ämter haben, also diejenigen, die ohnehin schon aktiv sind. Was ist mit den anderen? Kriegt man die nicht? Oder wenn ja, was haben Sie für Möglichkeiten oder schauen, wie machen Sie es bisher, dass Sie zumindest noch genügend Kandidaten bekommen?
Also wir haben sehr viele spannende Projekte in der Gemeinde im Lauf. Also wir haben bei 4.000 Einwohner, da denkt man, ja, das ist halt ein Dorf, aber wir sind drin, ein großes interkommunales Gewerbegebiet mit 35 Hektar, große Ortsumfahrung, große städtebauliche Entwicklung von einem bundeseigenen Immobiliengelände. Also es sind große Projekte, die dann durchaus auch Interesse wecken bei den Bürgern. Also in den nächsten Jahren kann man bei uns sehr viel gestalten und mitentscheiden. Also bei uns geht es ja nicht darum, irgendwelchen Mangel zu verwalten, sondern da geht es in die Zukunftsprojekte. Und das ist dann schon Anreiz für viele zu sagen, sie machen mit, aber diejenigen, die sich halt in der ich sage jetzt mal, im Dorfleben, in der Dorfgemeinschaft nicht so integrieren, in den Vereinen oder so weiter, die tun sich dann auch schwer, sich mit dieser Kommunalpolitik dann auseinanderzusetzen. Und da findet man dann auch weniger Kandidaten. Also das ist dann Land auf, Land ab so. Der Vorteil bei uns jetzt in Empfingen ist, wir haben keine Parteien. Also bei uns tritt keine Partei an für die Kommunalwahl. Und das ist auch das Gute, wir haben keine Fraktionen im Gemeinderat, die gegeneinander arbeiten oder das Fraktionsarbeit oder Fraktionsdenken haben, sondern bei uns geht es um die Sache. Und das ist ein Pfund, oder wir haben, wenn man da in andere Gemeinden schaut, die dann nur über Parteien sich gegeneinander bekriegen und so weiter. Das schadet natürlich auch der Gemeinde. Und da sagen dann viele auch Kandidaten, sie machen dort mit, wenn es nicht irgendwelche Fraktionen gibt, wo man dann sagt, man muss immer gegeneinander arbeiten, sonst geht es um die Sache. Man muss wirklich sagen, die Kandidaten tun sich teilweise schwer zu sagen, ja, ich kandidiere, aber das ist meistens so, weil halt auch da viel Zeit investiert werden muss in das Mandat, wenn man es richtig ausübt.
Das ist ja spannend, weil also wir haben schon häufiger darüber diskutiert, dass die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sich leichter tun, sich mit der Kommunalpolitik auseinanderzusetzen, wenn es eben nicht so auf Parteien ausgerichtet ist. Aber worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass es ja vielleicht auch für Interessierte an den Ämtern interessanter ist, wenn man sich eben nicht da erst für eine Partei entscheiden muss oder Parteien gegeneinander kämpfen müssen. Ja, ganz spannend eigentlich. Was mir aber immer auffällt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in Empfingen ist, aber die Gemeinderäte in Deutschland sind ja überwiegend besetzt mit Männern, auch tendenziell des gehobeneren Alters. Wie könnten wir denn da aus Ihrer Sicht vielleicht was dran machen, dass man, also wir brauchen ja ohnehin mehr Interessenten. Jetzt gäbe es ja offensichtlich Gruppen, die im Moment eher unterrepräsentiert sind, Frauen, jüngere Menschen und so weiter. Wie kriegen wir die denn näher an die Kommunalpolitik oder dazu, sich zu interessieren für so ein Amt?
Also das gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also der Frauenanteil ist auch bei uns im Gemeinderat nicht sehr hoch. Also von 15 Gemeinderäten sind 2 Frauen dabei. Also man sagt dann immer, die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Familie ist teilweise da nicht so gut, wenn man immer nur Abendsitzungen hat. Nehme ich jetzt nicht so warm. Also da muss dann halt auch die Familie dann entsprechend das abdecken können. Also da auch die für Kinderbetreuung. Es ist immer schwierig, Frauen für dieses Amt zu begeistern, weil das sind halt durchaus, im Gemeinderat wird dann halt durchaus technische Sachen beraten, die jetzt vielleicht die eine oder andere Dame dann vielleicht auch abschrecken zu kandidieren. Also wenn sie dann die ganze Zeit irgendwie Bebauungspläne und im Klein-Klein und so weiter, sind halt sehr viele technische Themen. Und die jüngere Generation schreckt sich vielleicht auch ab, weil es gerade so viele Themen sind, die Bandbreite. Und das ist dann halt, man engagiert sich ja teilweise in verschiedenen Bereichen immer nur im Lebenszyklus. Also das, wenn es mich jetzt interessiert, wenn meine Kinder im Kindergarten sind, da interessiert mich der Kindergarten. Wenn sie dann aus dem Kindergarten raus sind, interessiert mich der Kindergarten nicht mehr. Und das ist immer dieses bruchstückhafte Engagement, wo man dann halt im Gemeinderat nicht haben kann. Also da geht es halt von der Wiege bis zur Bahre. Und das sind halt Themen, da muss man drüber diskutieren, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen persönlich gar nicht mehr betrifft. Also es ist teilweise ja wirklich so, wenn ältere Gemeinderäte drüber diskutieren, wie die Kinderbetreuung im Ort gestaltet werden muss und überhaupt keine Kinder mehr haben, die in diesem Alter sind oder Enkel oder aus der Familie, tun sie sich dann auch wieder schwer. Also das ist dann halt immer das Thema, man muss sich in allen Themen auseinandersetzen und nicht nur das eigene Umfeld betrachten. Und da kann es dann durchaus sein, dass sich die einen oder anderen sagen, na, das ist mir zu schwer, das ist zu schwere Kost, das ist zu viel an Themen, die ich bearbeiten muss als Jüngere oder als Frau oder als älterer Mann oder was weiß ich. Es ist immer schwierig, wie erreiche ich die oder wie aktiviere ich die Gemeinderäte da aktiv mitzugestalten. Also nach den jetzigen Kandidaten, die zur Kommunalwahl entsteht, da ist jetzt keiner dabei, der 16 ist. Man darf ja jetzt schon mit 16 in Baden-Württemberg auch im Gemeinderat aktiv mitarbeiten. Da steht niemand drauf, obwohl auch angesprochen wurden. Aber da ist dann immer die Gefahr, wenn ich als Junger dann schon antrete und dann nicht gewählt werde, dann ist er vielleicht frustriert.
Jetzt sind auf der anderen Seite Sie ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass ein relativ junger Kandidat antritt, der obendrein ja auch, weil wir gerade eben über Kindererziehung sprachen, auch schon selber Elternzeit genommen hat, was ja bei Bürgermeistern in der Form eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Was hat denn das ausgelöst oder hat das einen Effekt denn in der Kommune gehabt, dass andere vielleicht sagen, naja, vielleicht ist es doch gar nicht ganz so schwer oder glauben Sie, nein, sowas funktioniert nicht, das ist so ein Einzelfall, das wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Also ich spreche über Vorbild. Das ist immer so diese Frage, weil ich immer die Hoffnung habe, dass Vorbilder im Prinzip dann wiederum auch jüngere Frauen oder so nach sich ziehen.
Ja, also da muss man halt unterscheiden. Gemeinderäte, die sind ja ehrenamtlich tätig, Bürgermeister ist hauptamtlich tätig, also in Impfingen, in Baden-Württemberg ja überwiegend. Ist dann nochmal ein anderer Unterschied. Ich habe viele Amtskollegen als Bürgermeister Kontakt gehabt nach meinem Thema Elternzeit, die dann gesagt haben, das ist mal ein Vorbild, da kann man, wieso kann ich das nicht machen, auch machen? Sie wissen ja, jeden Tag kommt jemand aufs Rathaus und sagt, der hat einen Rechtsanspruch. Auch ein Bürgermeister hat einen Rechtsanspruch auf Elternzeit. Gehört auch dazu. Man kann das dann schon bewerkstelligen. Und da ist auch, finde ich, ein Wandel in den Amtsstuben vorhanden, dass man einfach sagt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade im Bürgermeisterjob, egal ob jetzt weiblich oder männlicher Amtsinhaber ist, dort ist dann schon ein Wandel gegeben, dass man einfach sagt, auch die Person braucht, muss ich mal rausnehmen können für die Familie und so weiter. Dass man einfach dieses moderne Denken von von der Familie dann auch bewerkstelligt. Und wie Sie gesagt haben, ich war in Elternzeit und für mich war es dann klar, ich bin dann aber trotzdem auch durchaus für die einen oder anderen Themen erreichbar. Und wenn ich dann in Südtirol auf der Terrasse sitze in Elternzeit mit der Familie, kann ich trotzdem mich im Rathaus in Empfingen einwählen. Das war vor Corona, also das Thema Homeoffice wurde da ja teilweise schon gelebt. Ob das jetzt Auswirkungen hat auf die Attraktivität für Gemeinderäte oder das glaube ich jetzt weniger. Aber das ist für die Amtskollegen, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die jüngere Generation hier in Baden-Württemberg, ist das dann durchaus gegeben, dass man sich dann austauscht. Wie machst du das eigentlich mit Familie und Beruf? Wie machst du eigentlich deine Amtsführung? Das ist ja nicht mehr so, dass der Bürgermeister im Anzug mit Krawatte im Amtszimmer sitzt, sondern ich habe Turnschuhe an und Hoodie manchmal an. Also das gehört einfach dazu. Ein Bürgermeister ist ja auch, ja, sollte sich auch so geben wie seine Bürger und nicht weg sein davon. Mhm.
Wo Sie eben aber das Homeoffice quasi schon angesprochen haben. Also wie sieht es denn aus mit zum Beispiel so Sachen wie digitalen Gemeinderatssitzungen? Ist das nicht was, das das Amt vielleicht auch interessanter macht, dass man weiß, man muss jetzt nicht zu jeder Sitzung ins Rathaus kommen, sondern man kann das eben auch, wenn man Kinder zu Hause hat, mal von zu Hause aus machen?
Also digitale Gemeinderatssitzungen halte ich gar nichts.
Interessant.
Wir haben das mal versucht in Corona-Zeiten, aber das ja, nee. Also bei uns ist wirklich so, wir sind auch in Corona-Zeiten zu den Hochzeiten im Gemeinderat zusammengekommen und haben das die Themen beraten, weil der direkte Austausch ist für mich, also auch für die Gemeinderäte hier in Empfingen, war das wichtiger. Also wenn man das digital macht und jeder sitzt dann irgendwo, sondern das Menschliche, also das ist ja die Nebengespräche oder das andere drumherum, das ist einfach, finde ich, persönlicher und nur digitale Sitzungen abzuhalten, ist auch bei Videokonferenzen, also ich tue mir da immer noch schwer, auch wenn ich bei der jüngeren Generation bin, diese ganze Thema, das Zwischenmenschliche fällt mir dann da immer.
Sehr spannend, das habe ich so noch nie gehört, weil tatsächlich gerade Jüngere ganz häufig immer sagen, hat auch Vorteile und ich gebe es selber zu, ich bin ja auch im Gemeinderat, also ich merke, dass seitdem, ich sag mal, die Zahl derjenigen, die anwesend ist, zumindest gestiegen ist. Und dann bin ich bei dieser Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo immer wieder gesagt wird, dann kann ja die Mutter beispielsweise eben nebenher auch ihr Kind noch betreuen. Das ist für Sie eine Notlösung wenigstens oder würden Sie sagen, Sie machen lieber andere Maßnahmen, um dann das, ich sag mal, entsprechend, ja, sicherstellen zu können. Man kann ja Kinderbetreuung auch vor Ort in der Gemeinde irgendwo organisieren.
Also muss ich Ihnen ehrlich sagen, wenn jemand Kinderbetreuung bedarf während der Gemeinderatssitzung, dann wären wir die Letzte, die da irgendwas nicht macht, sondern dann würden wir sofort was regeln oder uns kümmern, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Bei mir ist ja wirklich selber auch so, wenn jetzt meine Frau arbeitet oder so, ich mache dann auch Kinderbetreuung und ich habe dann auch schon mal die Kinder im Rathaus dabei. Also das gehört dann auch dazu. Also die wissen dann schon, wo sie hinlaufen können und Schokolade holen können.
Nein, aber... Wenn Nein sagt, dann gehe ich zu Papa, ne? Genau.
Genau, nee, aber das Videokonferenz von Gemeinderatssitzungen ist wirklich eine Notlösung. Die Übertragung von Gemeinderatssitzungen ins Digitale, dass man sie in YouTube dann anschauen kann, kann man durchaus machen, haben wir aber auch nicht gemacht in Empfingen. Also muss dann wirklich sagen, trotz EMFI-TV und unserem YouTube-Kanal, sage mir, Gemeinderatssitzung, derjenige, der sich dafür brennend interessiert, der darf auch ins Rathaus kommen, dass man auch sieht, wer denn sich dafür interessiert.
Also, Digitalisierung kein Allheilmittel, das ist doch schon mal eine klare Aussage.
Genau.
Jetzt haben wir ja relativ viel geredet darüber, wie bekommt man mehr Interessierte zusammen für die Ämter. Aber man muss ja auch möglichst viele Leute an die Wahlurnen bekommen. Ist ja auch ein wichtiges Thema jetzt für diese Wahlen. Welchen Rat würden Sie denn da den Leuten geben, die im Moment im Juni zur Wahl stehen? Wie erreichen Sie die Menschen vor Ort am besten und wie mobilisiert man?
Also das ist ganz einfach. Wenn Sie im Dorf oder im Ort sind, wo gerade mal 4000 Einwohner hat, dann ist es als Kandidat ein Muss, dass Sie auf den Veranstaltungen sind, die öffentlich sind. Also gerade Vereinsfeste, Dorffeste. Da müssen Sie sich zeigen, da müssen Sie zeigen, damit Sie vor Ort sind. Da brauchen Sie keine Instagram-Profilseite machen, sondern dort direkte Kontakt zu den Bürgern. Also jetzt hatten wir am Wochenende Gemarkungsputz, da war es für mich klar, da müssen dann auch die Kandidaten sich zeigen, wo dann auch mithelfen. Beim Haustürwahlkampf ist eher sowas für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die zur Wahl stehen, oder die Kandidaten für diese Ämter, die müssen dann Haustürwahlkampf machen. Wichtig ist, dass es einen ordentlichen Flyer gibt, wo dann die Kandidaten in ordentlichem Licht und ordentlich gekleidet dargestellt sind und auch welche Hintergründe haben. Aber das ist ja wirklich so in einem Ort mit 4000, knapp über 4000 Einwohnern oder in der Gemeinde mit den zwei Teilorten, dort ist halt wirklich die Präsenz im öffentlichen Raum sehr wichtig. Also Sie müssen niemanden penetrieren, dass er zur Wahl geht oder Wahlkampfstände machen, wie in größeren Städten, auf den Wochenmärkten, damit Sie Ihre Kandidaten vorstellen. Das kann man in größere Städte machen. Aber hier auf dem Land ist es wirklich so, Sie müssen halt einfach präsent sein, wenn ein Verein eine Veranstaltung hat. Entweder Sie sind hinterm Tresen oder vorm Tresen.
Also kurzum, liebe Kommunalpolitiker, vergesst euren Instagram-Kanal, raus an die Leute draußen. Ich glaube, das ist die Botschaft des Tages. Ganz herzlichen Dank, Ferdinand Truffner, der Bürgermeister von Empfingen im Nordschwarzwald.
Unsere Podcasts erscheinen immer am letzten Mittwoch im Monat. Der nächste also damit am 25. April. Dann geht es um das Thema Digitalisierung in den Rathäusern. Da haben wir viel zu diskutieren, glaube ich, auch nicht nur immer im Positiven. Also gleich mal ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Und damit noch einmal einen herzlichen Dank an unsere Gäste, Ferdinand Truffner, Elisa Diekmann und Stefan Marschall.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Ich glaube, am Thema Digitalisierung, da fällt mir gleich der erste Bürgermeister ein, der sagt, bleib mir weg damit, ich habe auch so genug zu tun. Werden wir nächstes Mal definitiv drüber sprechen. Also, letzter Mittwoch im Monat, das ist der 25. April, dann gibt's die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt darauf. Ganz herzlichen Dank heute fürs Zuschauen. Alles Gute und bleiben Sie hören. Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.